Ja, in einem Jahr wie 2022 merkt man mal wieder, dass die Welt extrem schnelllebig ist und sich wirklich alles verändern kann. Sicher geglaubt, es ist plötzlich nicht mehr vorhanden und neue Dinge ersetzen Traditionelles. Die Welt ist also ständig im Wandel. Und damit möchte ich Sie ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Produktupdate-Call zum CPR Invest Global Disruptive Opportunities heißen. Das ist übrigens unser letzter Update-Call in diesem Jahr. Weitere Informationen zu den Update-Calls im nächsten Jahr erhalten Sie gerne auch später noch. Wie Herr Kotalakidis anfangs schon erwähnt hat, mein Name ist Leopold Kick. Ich bin Marketing-Manager bei Amundi Deutschland am Standort in München. Und ich werde Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten. Mir aus dem kalten Frankfurt zugeschaltet ist Felix Liptak. Felix Liptak ist Associate Director im Third Party Distributions Team und Spezialist für die Themenfonds von Amundi. Felix, schön, dass du heute mit dabei bist. Bevor wir aber starten, möchte ich Ihnen noch ein paar organisatorische Informationen an die Hand geben. Die Präsentation sowie den Audiomitschnitt erhalten Sie wie gewohnt als Follow-up-Mail im Nachgang zu dieser Veranstaltung. Sie können Herrn Liptak natürlich jederzeit gerne Fragen stellen. Wir werden versuchen, diese im Q&A-Teil ganz am Ende dieser Veranstaltung zu beantworten oder versuchen Sie dann im Nachgang via E-Mail darauf einzugehen. Wie ich es gerade schon erwähnt habe, das ist unsere letzte Veranstaltung in diesem Jahr. Ab morgen werden alle Veranstaltungszeiten, sprich CIO Markt Update Call und Produkt Update Calls für 2023 live geschaltet. Sprich, Sie erhalten morgen zum Beispiel den Kompakt-Newsletter, da können Sie sich direkt für die nächsten Veranstaltungen in 2023 anmelden. So, genug der organisatorischen Details, jetzt wollen wir aber direkt in das Thema und passend zum Produkt reinstarten. 2022 war ja wirklich ein heikles Jahr für die Märkte. Nahezu alle Asset-Klassen hatten es nicht leicht. Selbst in der Corona-Zeit hatten wir es in Anführungsstrichen mit einem Problemfeld zu tun. In diesem Jahr hatten es die Märkte aber mit vielen verschiedenen komplexen Herausforderungen zu tun. Felix, wenn ich dich mal bitten darf, vielleicht dieses Jahr einzuordnen, sprich das Jahr 2022 Revue passieren zu lassen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörern einen kurzen Ausblick auf 2023 natürlich bezogen auf das Produkt geben könntest. Felix, bitte an dich.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus Frankfurt. Und ja, um die Sache ein bisschen besser einordnen zu können, habe ich mal eine Slide mitgebracht, was sich dieses Jahr getan hat. Und zwar ist 2022 ja tatsächlich ein wahrlich besonderes Jahr, nicht nur an den Kapitalmärkten. Die Kapitalmärkte haben eben nachher die Auswirkungen gesehen, aber es haben ja einige Themen auf die ganzen Themen mit eingeprasselt. Ja, ob das jetzt der Krieg Russland gegen Ukraine ist, ob das noch Corona war oder eben geopolitische Spannungen dann auch zwischen den USA und China. Es kam tatsächlich einiges zusammen und die Märkte haben das sehr stark reflektiert. Ja, im Zuge der Inflation gab es einige Zinsanhebungen, zunächst von amerikanischer Seite, dann auch von der Europäischen Zentralbank. Und diese ganze Gemengelage macht sich eben in diesem Schaubild sehr schön ausdrücklich oder eindrücklich, wenn man sich das nämlich mal anschaut. Wir sehen auf der X-Achse in diesem Koordinatensystem die Aktienkursentwicklung des S&P 500, einfach aufgrund dessen, dass wir ein sehr hohes Exposure in US-Aktien haben, passt das hier auch ganz gut, denke ich. Und auf der Y-Achse sehen wir die Wertentwicklung von 10-jährigen US-Staatsanleihen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, in der Regel die meisten Punkte tummeln sich im ersten Quadranten dieses kartesischen Koordinatensystems. Das heißt, wir befinden uns auf positivem Terrain auf der Aktienseite, aber auch auf der Anleihenseite. In den meisten Fällen. Nicht aber in diesem Jahr. Und in diesem Jahr war es extrem negativ, ja, sowohl auf der Anleihenseite, wenn Sie sich mal die Y-Achse anschauen, als auch auf der Aktienseite sind wir auf beiden Seiten bei minus 20% schon fast gelandet. Also Das sind tatsächlich Zahlen, die man so noch nicht gesehen hat, vor allem nicht, dass beides gleichzeitig so passiert. Ja. Was natürlich auch für ein Multi-Asset-Konzept beispielsweise sehr schwierig ist, wenn beide Seiten verlieren. Ja. Ich denke, wir haben ein super schwieriges Jahr hinter uns. Ich werde Ihnen einige Punkte noch aufzeigen, was wir gesehen haben, möchte aber auch einen Ausblick geben aufs nächste Jahr, um Ihnen so ein bisschen ein Gefühl zu geben, was Einflussfaktoren sein könnten oder wie wir das Ganze eben auch sehen. Auf der nächsten Seite sehen wir jetzt auch nochmal runtergebrochen für alle Assetklassen, also nicht nur für Aktien und Anleihen, sondern eben auch für Rohstoffe und Währungen, was sich an den Märkten getan hat. Und ich glaube, das Bild zeigt relativ deutlich, dass im Prinzip eigentlich alle Anlageklassen, außer Rohstoffe und jetzt vielleicht die relative Kraft des US-Dollars, sehr, sehr negativ waren. Ja. Wenn wir an den Beginn der jeweiligen oder den oberen Punkt der jeweiligen Striche uns mal anschauen, dann sehen wir immer die Maximalwerte und am unteren Ende die Minimalwerte dieses Jahr. Und Sie sehen eben die aktuelle Performance year to date an den Punkten jeweils. Ja. Und hier sieht man nämlich dann auch relativ schön, wie heftig dann auf der Aktienseite auch das Ganze sich ausgewirkt hat. Ja. Nordamerika, aber auch China über 30%. China ist ja auch irgendwo ein Treiber von innovativen Unternehmen, von Tech-Unternehmen. Und das hat man natürlich dann auch im Fonds entsprechend gemerkt. Zur besseren Einordnung habe ich Ihnen mal noch dieses Schaubild hier mitgebracht. Wir sehen hier einmal den MSCI World mit der aktuellen Sektorengewichtung und eben dann auch die Wertentwicklung der Sektoren auf der rechten Seite im laufenden Jahr. Und was sehr, sehr deutlich wird, vor allem wenn wir mal auf die rechte Seite schauen, dass eben in dem Fall nur der Bereich Energie, der eben die konventionelle Energie, also Öl, Gas, diese Themen beinhaltet, sehr, sehr stark profitiert hat. Der Rest, Gesundheit, ein Stück weit, ja, Konsum, nicht zyklisch, vielleicht ein Stück weit, aber der Rest war dann doch eher negativ. Und wenn man dann mal bedenkt, dass man in einem Fonds, der ja disruptive Geschäftsmodelle eben auftun soll und dort rein investieren soll, hauptsächlich in den Themen im rechten Bereich investiert ist, also vor allem in IT, also kein reiner Tech-Fonds, aber das ist eben ein großer Teil, wo eben viel Disruption stattfindet, ja, dass man eben vor allem in diesen Bereichen investiert ist, hilft natürlich thematisch der Performance in diesem Jahr nicht unbedingt. Wenn wir uns das mal auf der Sektorenallokationsseite anschauen, haben wir beispielsweise jetzt im Vergleich zum MSCI World, der etwa 21% in IT hat, 49% in IT, also knapp die Hälfte unserer Investments sind IT behaftet. Und wenn wir uns dann mal noch die nächste große Position anschauen, das wäre jetzt Gesundheit im MSCI World, sind wir leicht übergewichtet mit etwa 18%, was dann auch wiederum so einen gewissen positiven Aspekt dann in der Allokation mit sich gebracht hat.
Felix, darf ich da mal ganz kurz zwischengrätschen?
Jawohl.
Wir schauen uns jetzt beispielhaft den MSCI World an. Vielen Dank auf jeden Fall für die Ausführungen der Sektorallokation. Wir wissen jetzt aber, dass beim MSCI World ja im Endeffekt die USA immer übergewichtet sind. Wie sieht's denn da oder wie hat es denn da dieses Jahr ausgesehen und wie siehst du das Thema?
Ja, das ist richtig. Wir sind auch im Fonds stark übergewichtet in den USA. Mit ja, 79, knapp 80% quasi. Was natürlich auch daher rührt, dass einfach viele Disruptionen oder viele disruptive Geschäftsmodelle, sowas wie Netflix beispielsweise oder nehmen wir mal das Smartphone, irgendwie angefangen mit Apple, eben auch in den USA beheimatet sind und dort auch ein Stück weit geboren werden. Ja, gibt auch vielleicht ein paar wenige Ausnahmen. Das ist auch der Grund, warum wir dort eben ja, die Hauptallokation in der Länderallokation eben haben. Ich würde mal so das Silicon Valley ja auch irgendwo ein Stück weit als Geburtsstätte von solchen Geschäftsmodellen bezeichnen, und das befindet sich beispielsweise auch wiederum in den USA. Ja, also auch hier rückblickend starkes Übergewicht, auch im Vergleich zum Index, aber auch nach vorne blickend sehen wir da immer noch viel, viel Potenzial, weshalb man hier eben auch stärker exponiert ist als in anderen Regionen. Ja, als nächstes wurde ja vorher auch schon das Zinsthema angesprochen. Ich habe hier versucht, das Ganze mal so ein bisschen Performance in den Kontext der Zinserhöhung zu stellen. Ja. Man sieht hier nämlich relativ schön, ich versuche mal hier den Pointer anzumachen. Ich hoffe, man sieht jetzt auch meine Maus. Man sieht relativ schön, was nämlich passiert. Zunächst mal ein Stück weit Angst getrieben aufgrund des Krieges. Und dann sehen wir auch schon hier die erste Zinserhöhung. Einmal von der Fed, also die US-Zinsen, einmal erhöht. Und wir sehen direkt Abschwung im Fonds, Performance-Abschwung im Fonds. Und wir haben das Thema wieder, erneute Zinserhöhung und wieder ein Abschwung in der Performance des Fonds. Und das können wir auch hier wieder so spielen, das Thema. Das heißt, wir haben hier ein Portfolio mit tendenziell kleineren, eventuell auch techlastigeren Unternehmen mit einem sehr, sehr starken Growth-Charakter, also einem Wachstumscharakter, die sich jetzt natürlich vor der Situation sehen, dass sich die Finanzierungsbedingungen stark verschlechtert haben. Und das ist natürlich für ein Unternehmen, dass sich dann auch beispielsweise Fremdkapital technisch finanzieren, weiterfinanzieren muss, tendenziell erstmal schwierig. Das heißt, wir haben einen extrem sensitiven Fonds auf Zinsen, und das hat man auch in diesem Jahr einfach gesehen. Ja. Bei den Zinserhöhungen reagieren die Unternehmen dann sofort.
So, stopp, Felix, das muss ich noch mal kurz. Ja. bitte machst du noch mal die Slide bitte davor. Genau, wunderbar, besten Dank. Sprechen wir über Zinsen, und ja, ich sag mal, es ist ja eigentlich eine negative, ist ja fast anzunehmen, eine negative Korrelation zum Fonds. Wie sehen wir bei Amundi denn, vielleicht magst du da mal kurz drüber sprechen, die weitere Zinsentwicklung in 2023? Wird es weiterhin belastend für den Fonds sein, oder können wir da auch Besserung hoffen?
Da möchte ich, also ich sehe da tendenziell eine positive Botschaft. Ich habe aber auch extra eine Slide dafür mitgebracht. Da möchte ich noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Da habe ich eine Slide dafür, die können wir uns gemeinsam anschauen. Ich glaube, das verdeutlicht das Ganze nochmal, was sich da dann nächstes Jahr noch tun könnte. Aber sehr, sehr gute Frage. Was ist noch passiert, und das spielt bei dem Fonds auch noch stark mit rein? Einfach, wenn wir uns mal die linke Seite anschauen, der PC-Markt in Stück in Millionen, also Verkäufe an Computern, aber auch bei Smartphones sind in diesem Jahr tendenziell zurückgegangen. Einfach sicherlich auch aufgrund der Inflationskomponente, die man in diesem Jahr gesehen hat, sind die Leute tendenziell weniger bereit oder können vielleicht auch gar nicht so viel auf dieser Seite ausgeben, weil sie einfach mit Preissteigerungen zum einen vielleicht auch bei PCs und Smartphones hier eben konfrontiert werden, aber eben auch beispielsweise eben ihre Öl- und Gasrechnung zahlen müssen und dann eben sich was auf die Seite legen und das dann eben nicht investieren. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, das man hier beachten sollte. Und der Index für Semiconductor, die ja wiederum techseitig auch bei disruptiven Unternehmen eingesetzt werden, glaube ich, auch ein wichtiger Indikator, dieses Jahr tendenziell auch mit einem absolut fallenden Trend, wenn man sich das mal anschaut, von hier etwa Jahresbeginn bis jetzt absolut gefallen und ja, auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Indikator, der dann auch zeigt, was sich eben in diesem Bereich getan hat. Aber vielleicht bevor wir jetzt direkt in den Fonds einsteigen, ganz kurz nochmal für die, die den Fonds noch nicht so gut kennen, das Ganze aufgerollt. In aller Kürze, wir sprechen von einem globalen Aktienfonds mit einem sehr, sehr konzentrierten Portfolio, etwa 60 Titeln und einem sehr hohen aktiven Portfolio-Turnover, welches eben sehr geringe Überschneidungen zu den Indizes, dem S&P 500 beispielsweise oder eben auch dem Nasdaq 100 aufweist. Das Management versucht hier einfach, disruptive Geschäftsmodelle zu finden und eben entsprechend Unternehmen zu finden, die mit diesen Geschäftsmodellen in Berührung kommen oder hier eben entwickeln oder auch schon produzieren. Und deshalb sehr, sehr großer Fokus eben auf wenige Titel, die eine entsprechende Performance generieren sollen oder eben entsprechende Geschäftsmodelle entwickeln sollen, die eben in diesem disruptiven Bereich liegen. Und dann kommen wir zur Performance, die dieses Jahr wahrlich nicht gut aussieht, absolut und relativ betrachtet. Man muss, glaube ich, das Ganze in dem Kontext sehen, den ich eben aufgezeigt habe. Wir sind sehr, sehr stark im IT-Bereich unterwegs, der einfach verloren hat. Und eben diese ganzen Punkte, die wir uns bisher angeschaut haben. Wenn man sich das mal relativ anschaut, in den vorhergehenden Jahren, 2019, aber auch 2020, hat man gesehen, wie der Fonds das eben auch in einem anderen Marktumfeld nachher umsetzt. Ja? Also unter Zinskonditionen, die eben förderlich waren, ja, günstige Refinanzierung für Unternehmen, haben wir eine sehr, sehr gute Outperformance zum Markt einfach gesehen. Entsprechend sieht man aber eben auch, wenn sich diese Konditionen verschlechtern, reagiert der Fonds eben auch hier sehr sensitiv. Also er kommt tatsächlich in beide Richtungen sehr schnell raus und deswegen sieht man eben in beide Richtungen auch eine gewisse Out- oder Underperformance zu den Sektoren. Nun vielleicht nochmal zum Ausblick, was glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt jetzt auch für die Investoren ist. Wir haben dieses Jahr eine extreme Straffung der Zentralpolitik gesehen, der Zentralbankpolitik gesehen. Klar, wir hatten auch in 2018, wenn wir nochmal zurückschauen, 2018 war es auch kein gutes Börsenjahr, aber auch minus 8,1% gemacht, war ja allgemein kein gutes Börsenjahr. Da haben wir auch schon mal eine leichte steigende Tendenz bei den Zinsen gesehen in den USA. Allerdings eben, wie gesagt, nur leicht. Wir haben dieses Jahr eine extreme Steigung in der Höhe gesehen, aber auch eine extrem schnelle Steigung. Und ich glaube, diese zwei Komponenten haben eben auch für die entsprechenden Performances gesorgt. Dann hatten wir einen sehr, sehr starken US-Dollar dieses Jahr, einfach durch die steigenden Zinsen, eine starke Aufwertung, was natürlich einen Export wieder ein Stück weit schwieriger macht, da die Güter teurer werden, einfach aufgrund schon allein durch die Währung. Und entsprechend dann eben US-Unternehmen, und wir haben ja relativ viele US-Unternehmen im Fonds, eventuell nicht mehr so attraktiv im Export waren, wie sie es vielleicht unter einem schwächeren Dollar gewesen wären. Dann haben wir Spannungen zwischen den USA und China gesehen und wir haben gesehen, dass einfach die Unternehmen aufgrund der verschiedenen Themen, die momentan einfach einwirken, ihre IT-Ausgaben deutlich runtergefahren haben. Plus eine Lieferkettenunterbrechung von mehreren Seiten, einmal geopolitisch durch den Krieg bedingt, aber eben auch durch beispielsweise die Corona-Politik in China. Wenn wir jetzt mal in 2023 blicken, Straffung der Zentralbankpolitik. Da nehme ich schon wieder ein bisschen was voraus. Ich habe auf der nächsten Slide nochmal dazu was mitgebracht. Sollte im nächsten Jahr nicht mehr in der Geschwindigkeit und nicht mehr in der Höhe erfolgen. Einfach aufgrund dessen, weil die Inflation momentan einigermaßen stagniert. Und zur Stärke des US-Dollars, auch hier gehen wir als Haus davon aus, dass diese Stärke sich wieder ein Stück weit normalisieren wird. Die Spannungen allerdings zwischen den USA und China sind relativ unberechenbar. Hier ist es schwierig, was dazu zu sagen, wie sich das im nächsten Jahr verhalten wird oder könnte. Also auch das könnte weiterhin ein belastender Faktor sein. Hier muss man aber auch dazu sagen, dass wir Unternehmen, beispielsweise auch aus Taiwan, da sind ja viele Semiconductor-Hersteller, im Portfolio reduziert haben. Also Unternehmen, die sich vielleicht sonst in den Top 10 gesehen haben im Bereich Semiconductor mit Taiwan-Bezug, haben wir reduziert. Wir haben sie nicht völlig aus dem Portfolio entfernt, aber wir haben sie, weil die eben ein sehr, sehr guter Treiber sind, auch nachher für Wachstum, aber wir haben sie eben getrimmt in der Position und sind jetzt nicht mehr in den Top 10 zu finden. Also Spannung zwischen USA und China weiterhin möglich. IT-Ausgaben der Unternehmen, da sehen wir das Ganze tendenziell positiv im nächsten Jahr. Und diese Lieferkettenunterbrechung sollten auch wieder zurückgehen, einfach aufgrund dessen, dass China mittlerweile auch wieder seine Corona-Politik lockert, jetzt nach diesen starken Protesten, die man gesehen hat. Klar, das kann jetzt erstmal vielleicht zu einem erhöhten Ausbruch von Covid-19 dort führen, aber in die Zukunft blickend, innenpolitisch glaube ich auch sehr, sehr schwierig, hier nochmal das Ganze anzuziehen. Also wir gehen hier schon davon aus, dass eben das Ganze ein Stück weit entspannter wird mit den Maßnahmen und entspannter bleibt, was dann eben auch für die Lieferketten positiv ist an der Stelle. Und hier vielleicht auch nochmal die Antwort auf die Frage von vorhin und auch als Verdeutlichung von meinem ersten Punkt der Straffung der Zentralbankpolitik. Die US-Zinserwartung des Marktes über die nächsten 12 Monate. Wenn wir uns heute das Ganze mal anschauen, haben wir schon viele Erhöhungen eben miterlebt und gesehen dieses Jahr. Und der Markt preist momentan bis Ende des Jahres sogar ein, wenn Sie sich das mal anschauen, dass wir ab Mitte des nächsten Jahres schon wieder abflachende Zinsen sehen, beziehungsweise den Hochpunkt spätestens eben schon irgendwo Richtung März nächstes Jahr sehen. Was wiederum auch bedeutet, dass wenn die Zinsen sinken, es ein positives, sehr positives Momentum für Aktien sein kann. Und wir haben ja gesehen, wie sensitiv der Fonds auf Zinsen reagiert. Das heißt, zum einen, klar, negativ bei Zinserhöhungen, eben fallende Kurse, aber eben auch, wenn wir Zinssenkungen sehen, dann tendenziell steigende Kurse. Das heißt, von der Seite auch positives Momentum einfach für die Strategie. Ja, und wenn wir dann nochmal einen Blick werfen auf die Bewertungsniveaus, gerade der Vergleich jetzt mal zwischen 2021 Dezember und diesem Jahr Ende November. Die dunkelblauen Punkte, die Sie hier sehen, sind die Bewertungsniveaus von letzten Jahr, Ende letzten Jahres, und die hellblauen eben die Bewertungsniveaus von diesem Jahr. Und ich glaube, ganz wichtig ist das allgemeine Bild. Wir sehen von der linken Seite, von Anleihen bis hin zu Aktien auf der rechten Seite, wir haben deutlich attraktivere Bewertungen und die Bewertungsniveaus sind deutlich runtergekommen. Über alle Assetklassen hier. Was sich ja eben in der Performance wieder gespiegelt hat. Ne? Und ich glaube, mit dieser Botschaft kann man auch ein Stück weit auf das nächste Jahr blicken. All das, was bisher aufgezählt wurde, was ein gewisses positives Momentum bringen könnte, plus eben günstige Einstiegskurse, machen, glaube ich, den Ausblick für das nächste Jahr nicht ganz so dunkel, wie wir es in diesem Jahr gesehen haben. Und dazu kommt natürlich, wenn wir uns die vergangenen Krisen einmal ansehen, ob von der Ölkrise 74, und hier möchte ich nochmal verdeutlichen, Ölkrise 74, auf unserem Eingangsslide hier, die Ölkrise 74 sehen Sie hier. Das heißt, es war ein tendenziell sehr negatives Jahr für Aktien. Allerdings hat die Anleihenseite nicht so verloren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und springender Punkt, Wenn man sich das mal anschaut, man konnte damals als Anleger zumindest mal von der Aktienseite auf die Anleihenseite wechseln und hat dort nicht so stark verloren. Dieses Jahr haben wir auf beiden Seiten sehr, sehr stark verloren. Und wenn man das mal mit einkalkuliert und sich eben anschaut und dabei einfach im Blick hält, dass vom maximalen Verlust und eben ein Jahr später, beziehungsweise dann 5 Jahre später, sehr, sehr viel wieder aufgeholt war, sollte, glaube ich, auch nochmal die positive Botschaft für die aktuelle Krise sein. Ja? Egal in welche Krise oder egal welche Krise wir gesehen haben über die Jahre von 74 oder auch bis heute, beziehungsweise bis Covid-19, wir sind vom Tiefpunkt aus innerhalb eines Jahres immer sehr, sehr schnell wieder aus der Krise gekommen. Gut, über 5 Jahre kann man jetzt nach Covid-19 noch nicht sprechen, wir stecken ja quasi schon wieder in den nächsten sozusagen. Aber die Message ist, glaube ich, relativ klar. Über die Zeit kommt die Performance sehr, sehr schnell dann auch wieder zurück. Und hier vielleicht noch die aktuelle Allokation. Was haben wir gesehen, was haben wir getan? Also zunächst mal sind wir im Bereich digitale Wirtschaft relativ stabil geblieben. Wir haben uns ja leicht erhöht im Bereich Gesundheit. Und wir haben vor allem den Bereich Industrie 4.0 nochmal deutlich erhöht und den Bereich der Umwelt ein Stück weit abgebaut, da das dieses Jahr tendenziell ein schwieriges Umfeld war und eben nicht entsprechend performt hat. Vor allem im November entwickelt sich das Portfolio im Einklang mit dem globalen Aktienmarkt. Davor deutlich schlechter, weil eben sehr, sehr zinssensitiv. Und gerade die Sektoren der Werkstoffe, Industrie, Finanzen und IT haben eine überdurchschnittliche Performance erzielt, während eben die Sektoren Gesundheitswesen, Konsumgüter, Energie eher unterdurchschnittlich performt haben. Relativ betrachtet beeinträchtigt die digitale Wirtschaft die Performance um etwa 80 Basispunkte. Und das ist hauptsächlich einfach auf die Bereiche Cybersecurity, wie zum Beispiel Palo Alto oder CrowdStrike zurückzuführen oder Unternehmen aus dem Cloud-Bereich wie eine Atlassian. Das sind so vor allem die Punkte, gerade sowas wie jetzt Cybersecurity oder auch Cloud-Dienste, die man im Portfolio hat, so ein Stück weit als, ich sage jetzt mal, sicherer Hafen ist zu viel gesagt, aber einfach unter dem Aspekt, dass sich ja perspektivisch Cybersicherheit immer stärker an Nachfrage bedient, weil es einfach ein wichtiges Thema weiterhin bleiben wird und noch wichtiger wird. Kriege können ja teilweise dann eben auch über das Internet und über Medien ausgefochten werden, nicht nur mit Waffen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ankerpunkt auch, der hier einfach im Fonds gespielt wird. Mit Blick auf die Zeit würde ich auch nur noch mal kurz zusammenfassen. Global Disruptive Opportunities, ein High Conviction Ansatz, also mit einem sehr hohen Vertrauen in wenige Unternehmen, in dem Fall circa 60, die das Portfolio Management hier auserkoren hat, immer mit dem Blick auf disruptive Geschäftsmodelle. Ich denke, die gute Wertentwicklung in der Historie hat gezeigt, man kommt überdurchschnittlich, man profitiert überdurchschnittlich an diesem Thema in einem guten Marktszenario. In diesem Jahr profitiert man eben auch unterdurchschnittlich im Vergleich zur Benchmark in so einem schlechten Szenario, aber eben mit dem positiven Blick auf das neue Jahr denke ich trotzdem weiterhin eine sehr, sehr gute Chance und ein sehr, sehr wichtiges Thema, welches absolut zukünftig gebraucht wird, Disruption. Und damit bin ich mit meinem Teil auch schon soweit durch und übergehe zurück an den Leopold Kick, der noch die restlichen Punkte für heute übernehmen wird.
Vielen Dank, Felix, für deine Ausführungen.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, jetzt sind wir wirklich am Ende des heutigen und auch im Jahr 2022 letzten Produktupdate-Calls angekommen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse und für Ihre Treue über das ganze Jahr. Wie bereits angesprochen, werden wir ab morgen alle Anmeldeseiten für die Produktupdate-Calls und CIO-Calls im nächsten Jahr 2023 live schalten. Das heißt, Sie können sich direkt anmelden, Sie können sich natürlich gerne auch direkt in Ihrem Kalender blocken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie auch nächstes Jahr bei diesen Veranstaltungen willkommen heißen dürfen. Und jetzt möchte ich Ihnen, bevor ich jetzt enden möchte, nochmal ganz kurz nur einen kurzen Ausblick auf unsere, Jahresauftaktveranstaltung geben, und zwar am 25.01. Findet wie gewohnt unsere Amundi Outlook Investment Konferenz statt. Es wird ein ganz toller und spannender Ausblick auf das Jahr 2023 sein mit unseren hausinternen Spezialisten wie unserem CIO Thomas Kruse, der Monika Defend, Head of Amundi Institute, aber auch mit Professor Clemens Fuest, dem Präsident des IFRO-Instituts, der uns sicherlich einen sehr spannenden Blick auf das Jahr 2023 und die Entwicklung in Deutschland geben wird. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Die Präsentation und den Audioaufschnitt, den Audio-Mitschnitt erhalten Sie wie gewohnt im Follow-up-Mail. Vielen herzlichen Dank, Felix, an dich nochmal. Vielen herzlichen Dank an Sie, sehr verehrte Damen und Herren, für das Einschalten heute, für das ganze Jahr mit Ihnen gemeinsam. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie auch im nächsten Jahr wieder willkommen zu heißen. Viele Grüße aus München, aus dem kalten, eisigen München bei minus 10 Grad. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Schöne Vorweihnachtszeit und hoffentlich bis zum nächsten Jahr mal. Bis dann.